Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Hubert Winkels, schönen guten Tag. Dass sich der Berliner Verlag Matthes und Seitz überlegt hat, mit einer Neuauflage der 1977-78 zuerst erschienenen monumentalen Männerfantasien des Kultursoziologen Klaus Teweleit auf eine gewisse Aktualität des Themas rechnen zu können, das darf man getrost annehmen. Dass diese voluminöse, vor 40 Jahren erschienene Studie über faschistische Gewaltfantasien aber unmittelbar in der deutschen Gegenwart tagesaktuell werden könnte, das hat auch Teweleit überrascht. Zur Neuausgabe hat er ein umfangreiches Nachwort beigesteuert, in dem er deutlich macht, dass auch er das Aufstiegspotenzial der AfD lange unterschätzt hat. Und er zeigt dann sehr deutlich, wie eigentlich immer aus Worten Taten werden, aus vermeintlichen Tabubrüchen Gewalt und von welchen Blaupausen dafür die Männerfantasien dieses Buch über das Erstarken des Faschismus nach dem Ersten Weltkrieg handeln. Guido Graf stellt uns die 1200 Seiten Männerfantasien jetzt als unser Buch der Woche vor.
Am Anfang waren Männerfantasien, am Anfang unseres Schreibens.
Das sagt Klaus Teweleit heute, 40 Jahre nach der ersten Veröffentlichung seines ersten Buches Männerfantasien. Als im Februar 1933 die demokratische Verfassung der Weimarer Republik außer Kraft gesetzt wurde, fragte der Psychoanalytiker Wilhelm Reich, wie die Massen eigentlich dazu gebracht werden konnten, dass sie ihre eigene Unterdrückung wünschen. Gegen die eigenen politischen Interessen zu wählen, scheint allerdings genau damit zu tun zu haben. Mit mehr oder weniger irrationalen Wünschen, denen Wirklichkeit und Fakten nichts mehr anhaben können. Mit Trump in den USA und den anhaltenden Wahlerfolgen rechtsextremer und antiliberaler Bewegungen in ganz Europa sind diese Wunschverhältnisse wieder höchst aktuell geworden. Befeuert durch radikale Enthemmung im Internet.
Nach wie vor ist es so, dass im verborgenen oder auch offenen Zentrum aller männlich-terroristischen Aktivitäten auf der Welt eine mörderische Antiweiblichkeit tobt. Ihre neue Relevanz erhalten solche Bewegungen durch das Netz. Was vorher als Sektierertum unterging in der unübersehbaren Gesamtheit der Erscheinungen, versichert sich durch das Netz seiner weltweiten Bedeutung.
Von links wurde der Faschismus als Konsequenz eines falschen Bewusstseins beschrieben. Die Massen seien unwissend und leichtgläubig. Wilhelm Reich schrieb 1933 über die Massenpsychologie des Faschismus und drehte den Spieß um. Der Marxismus sei einfach nicht in der Lage gewesen, die Attraktion des Nationalsozialismus zu verstehen, weil die Vorstellungskraft von seiner emotionalen und affektiven Struktur fehlte. Dass so viele Menschen für die NSDAP stimmten, war kein Versehen und wurde auch nicht bereut. Erich Fromm hat diese fatale Motivation 1941 als Flucht aus der Freiheit bezeichnet. Folgt man Wilhelm Reich, wie Klaus Teweleit es 1977-78 mit seiner zweibändigen Studie Männerfantasien getan hat und findet in dieser scheinbar paradoxen Konstellation einen Konflikt zwischen revolutionärer Rhetorik und der traditionellen Verknüpfung von Grenzüberschreitungen mit Scham und Bestrafung. Den Massen wurde so Reich beigebracht, dass sie ihre sexuellen Instinkte unterdrücken müssen. Und so verschmolzen soziale und sexuelle Krämpfe in Bildern von Gezeiten, Überschwemmungen, Unterströmungen, Unordnung und Chaos. Alles, was Angst vor Auflösung darstellt oder das Subjekt zu schlucken droht. Und im Faschismus wurde aus Reichs Sicht der Klassenkampf an den Ort des phantasmatischen Antagonismus verlagert. Also etwa in der Ideologie des Antisemitismus. Zinsen, Geld mit Geld zu verdienen, wurde gleichgesetzt mit abweichender Sexualität. Frauen wurden und werden immer noch von den faschistischen Männern gleichgesetzt mit den vermeintlich betrügenden Geldverleihern. Wie heute zum Beispiel in rechtsradikalen Medien und Netzwerken etwa über den amerikanischen Investor George Soros berichtet wird, zeigt die unheimliche Aktualität dieses Komplexes. Wie man überhaupt bei den erstaunlich zahlreichen klarsichtigen Lektüren aus den 20er und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts auf die Parallelen zum gegenwärtigen Rechtsruck in Deutschland und vielen anderen Ländern geradezu gestoßen wird. Die Macht der Massen zu inszenieren, ohne ihnen tatsächliche Rechte zu gewähren, völkische Identität zu proklamieren und gleichzeitig die kapitalistischen Klassenstrukturen zu bewahren und die Eigentumsbeziehungen intakt zu halten, ein Drama der Präsenz auf die politische Bühne zu bringen, das mit sexueller Intensität geladen ist, das sind Strategien aus dem Handbuch des Faschismus, das auch AfD und Pegida aufmerksam studiert haben. In dieser Form darüber öffentlich zu reden und zu schreiben, war lange Zeit gesellschaftlich tabuisiert. die neuen Netznazis, wie Teweleit sie im Nachwort von 2019 auch nennt, aber halten sich nicht mehr daran.
Sie haben deutlich beschlossen, das ihnen gesellschaftlich halbwegs zugestandene Segment zu verlassen. Sie hängen sich an die großen Glocken, und zwar an jede erreichbare. Sie fordern, vom Ganzen wahrgenommen zu werden. Mehr, sie verlangen die Herrschaft über das Ganze. Wir sind die einzigen, die. Zum Beispiel die einzigen, die deutsche Politik machen in Deutschland. Wir sind das Ganze. Dass sie dafür nicht mehr einfach nur ausgelacht werden, ist allein möglich durch das Netz. Das Netz verschafft Omnipräsenz. Für Momente auch den sonst Übersehenen. Jedes Minisegment wird aufblasbar zu Globalgröße, und zwar in etwa Lichtgeschwindigkeit. Jeder kleine und kleinste Monitor hat heute die Machtausstrahlung, die noch vor wenigen Jahren nur von Groß- und Offizialmonitoren ausging. Er ist konkurrenzfähig, diesseits alles Ideologischen. Dies hat, nach der anfänglich beschworenen Graswurzelrevolution des Demokratischen durch das Internet, der Rechtspopulismus begriffen und sich zunutze gemacht.
Die Ursachen sucht Teweleit, der Wilhelm Reich aufmerksam studiert hat, allerdings woanders. Denn dass sich das Problem des Faschismus durch die Bekämpfung psychischer Hindernisse und Hemmungen lösen ließe und der Faschismus eine intellektuelle oder sexuelle Verformung darstellt, muss man glauben wollen. Und dass dagegen ein anderes Bildungssystem und eine andere Art der Sozialisation helfen könnten, klingt mindestens nach einer ziemlich langwierigen Aufgabe. Deleuze und Guattari sahen 1972 in ihrem Buch Anti-Ödipus den Faschismus nicht als psychosexuelle Störung, da das Begehren immer sozialer Natur sei. Und ohne den Anti-Ödipus bis dahin zu kennen, hat Klaus Teweleit 5 Jahre später mit Männerfantasien das deutsche Gegenstück dazu geschrieben. Eine Psychologie und Soziologie des weißen Terrors und des soldatischen Mannes. Tagebücher, Briefe, Autobiografien und Romane von Mitgliedern der sogenannten Freikorps, also paramilitärischer Einheiten und Söldner, die nach Ende des Ersten Weltkriegs sich weigerten, ins Zivilleben zurückzukehren und stattdessen die kommunistischen Räte und die Weimarer Republik überhaupt bekämpften, wie etwa bei Hitlers Putschversuch 1923. Das ist die Datenbasis, auf deren Grundlage Teweleit erzählt, wie aus verdrängter Sexualität Gewalt wird. Allein die Verdrängung produziert kein Geheimnis. Kommunismus und Kastration werden in diesen Texten offen gleichgesetzt. Politisch und sexuell entmannt und machtlos zu werden, ist 1919 angesichts der Einführung des Wahlrechts für Frauen für den soldatischen Mann eine bedrohliche Realität. Und die findet Teweleit in den ausgesuchten Texten manifestiert. Zahlreich etwa die Erzählungen, die Teweleit zitiert, in denen von bewaffneten Frauen die Rede ist, die den Mann zu kastrieren drohen.
Die Bilder der bewaffneten Frau sind ein Produkt der Todesangst dieser Soldaten. Diese Männer empfinden den Kommunismus als direkten Angriff auf ihr Geschlechtsteil.
Nicht so ganz erst dann, aber als 1918-19 sich die Arbeiter erhoben und dann die Weimarer Verfassung neue Regeln einführte, bedeutete das eine Bedrohung für die alte preußische Ordnung, in der Militär und Aristokratie ihre Privilegien genießen konnten. Wie existenziell die Angst war, kann Teweleit eindrucksvoll an der immer wieder bezeugten imaginären Identität zwischen der Angst vor der Revolution und der Angst vor dem Ertrinken und der physischen Auflösung belegen. Und immer dienen diese Ängste und die gesamte Bildwelt der Ströme und des Wassers als Chiffre für die Frau, gegen die das eigene Überleben verteidigt werden muss. Mitte der 70er Jahre über den sozialen Charakter von Geschlechterdifferenzen und die patriarchalische Sexualität von Unterdrückern und Unterdrückten zu schreiben, hatte sicher noch einen anderen Stellenwert als heute, 40 Jahre später. Wie Teweleit in seinem Nachwort zur Neuausgabe deutlich macht, hat sich an der Aktualität dieser Unterscheidung dennoch nicht viel geändert. Die Ängste der Menschen, die sich als Besorgte verkleiden, sind wenig anders.
Angst vor dem Untergang. Beim fragmentierenden Körper immer Angst vorm körperlich verschlungen werden. Der Boden geht weg unter den Füßen. Sümpfe, Schlamme, Schleime, Breie, Schlick und Scheiße, die ganze sich in Modder auflösende Umwelt verschlingend ihn. Es muss zurückgeschossen werden, auch wo niemand schießt.
Lange Zeit konnte man, was diese Männerängste zur Gewalt befeuert, als gesellschaftliches Nischenphänomen betrachten. Durch die Digitalisierung, so Teweleit, haben sich diese Nischen von innen nach außen gestülpt. alle rechtsradikalen Mörder der Gegenwart, ob im neuseeländischen Christchurch oder neulich in Halle, zeigen, etwa via Facebook, wie sie vorgehen. Sie ahmen nach und wollen Vorbild sein für Nachahmer. Im neuen Nachwort stellt Teveleit hier einen klaren Bezug her.
Die Freikorpskiller 1919-20 waren nicht weniger auf das Ausstellen ihrer Taten, die das Land retten sollen, bedacht. Sie mussten das über Flugblätter tun, über die Lokalpresse und die militärisch-politischen Verlautbarungen ihrer Kommandeure. Auch das war ein Netz, aber ein vergleichsweise beschränktes und manchmal nur ein lokales oder regionales. Bis die Nazis diese mediale Beschränktheit beendeten durch die Eroberung der deutschen Radiosender in den Jahren 1930 fortfolgend und deren staatliche Zentralisierung nach 1933. Die politischen Möglichkeiten neuer Technologien werden, sobald sie über den Avantgarde-Status ihrer Erfinder hinaus sind, oftmals am entschiedensten genutzt von der politisch extremen Rechten. Gerade die mit den rückständigsten Ideologien, gerade die Blut- und Bodenleute vom Land sowie die Rassenkundler aus dem Hinterwald haben nicht die geringsten Berührungsängste mit jeweils modernsten Technologien. Ein Rätsel? Nein. Die Kohärenz seiner Ideologie kümmert den Typ, dessen Verhältnis zu den äußersten Realitäten ein gewalttätiges ist, kümmert den Nazi überhaupt nicht. Körper, die auf Herrschaft aus sind, auf Machtausübung und Unterdrückung derer, die eher Gleichheit in der Gesellschaft wollen, erkennen mit untrüglicher Sicherheit, was ihnen nützt, was brauchbar ist für ihre Selbstermächtigung und deren Ausstellung. Die technologischen Neuerungen sind immer mehrseitig, weit über das Phänomen des Ws hinaus. Wer vor allem am Machtzuwachs interessiert ist, wird jene Züge der Technologien, die ihm dazu verhelfen, besonders leicht erkennen und sie rigoros nutzen.
Ob das so umfassend stimmt, bezogen auf das Verhältnis von Technologien und Medienpraxis, kann man bezweifeln. Der rigorosen Praxis, mit der die Nazis sich das Radio untertan gemacht haben und der heutigen Nutzung algorithmisierter sozialer Medien, die man so nicht gleichsetzen kann, steht eben immer auch noch ein anderer Mediengebrauch gegenüber, mit anderen Eigenschaften, Zielen und Zwecken. Wichtig ist Teveleits Hinweis aber zweifellos für das, was aus solchen Konflikten folgt. Wenn das Netz zu einer Parteibasis wird, die sich neu und viel müheloser aktivieren lässt, stellen sich angesichts der Erosion der sogenannten Volksparteien auch neue Aufgaben für Bildung, technologische Entwicklung und Regulierung.
Zu jeder neuen Freiheit gehört, dass sie zur Zerstörung genutzt werden kann, von Mordwütigen zum Morden.
Teveleit beschreibt in den Männerfantasien, dass die Produktion von Geschlecht und Sexualität eng mit Antisemitismus und Rassismus verbunden ist, sowohl vor, während und nach der Weimarer Republik. Die faschistische Sexualität ist nicht so sehr unterdrückt, sondern ideologisch. Sie idealisiert Männlichkeit und Fruchtbarkeit als politische Imperative. Seine Trophäen sind es nicht nur deshalb wert, weil es eine Kontinuität zwischen dem alltäglichen Sexismus, zum Beispiel der kulturell tolerierten Misogynie von Ausdrücken wie »Ich würde ihr das Hirn rausficken« und der mörderischen Raserei des Freikorps gibt. Oder weil Konflikte um sexuelle Sitten und Geschlechterrollen wieder zu einem entscheidenden Ort des politischen Kampfes geworden sind. Sondern vor allem, weil die Frage nach dem Geschlecht immer entscheidend ist, den Feind als den Akt, der das Kollektiv ins Leben ruft, zu definieren. Der Begriff des Geschlechts wird zu einer organisierenden Kategorie in allen Aspekten des gesellschaftlichen Lebens. Und das zu einer Zeit, in der die Wissenschaft unterschiedliche Geschlechterrollen mit Unterschieden in der Biologie verknüpft. Da der Begriff des Fortschritts auf die Männlichkeit übertragen wird, ist die erhöhte Angst vor der weiblichen Emanzipation nicht nur ein Phänomen. Für die Freikorps war die rote Krankenschwester, die Frau, die es wagte, in die Domäne des Mannes einzudringen, sowohl politisch, indem sie für den Sozialismus kämpfte, als auch beruflich, indem sie medizinische Funktionen ausübte, eine Chiffre für den totalen Zerfall des Sozialen.
In der Gestalt der roten Krankenschwester scheint die Fantasie vom Flintenweib den Freikorpssoldaten als Wirklichkeit vor Augen zu treten. Diese Frauen waren überall, wo die Arbeiter der Roten Armee im Ruhrgebiet gegen Reichswehr und Sicherheitspolizei kämpften, in der Nähe der Front zu finden. Die Emanzipation der Frau war bis 1914 nicht als grundsätzliches und wichtiges Ziel im Bewusstsein der Arbeiterbewegung, betont Erhard Lukas in seiner Darstellung der Teilnahme der Arbeiterfrauen und Arbeitermädchen am Kampf der Männer in der Roten Armee. Gerade die aus sozialdemokratischer Tradition herrührende Abneigung der Arbeiter, Frauen in politische Gremien, Vollzugsräte etwa zu wählen, mache es umso auffälliger, dass die Arbeitermädchen überall wie selbstverständlich aktiv werden und mit den Männern gehen, die in den Kampf ziehen. Mit dem Freund, dem Verlobten, dem Ehemann, andere aber auch ganz selbstständig. Zu solcher Selbstständigkeit hatte der Weltkrieg den Frauen verholfen, indem er sie zwang, Arbeit in den Betrieben zu nehmen und die Familienangelegenheiten ohne die Männer zu erledigen.
Die Männerfantasien sind ein eigentümliches Buch. Hier, wie auch in Tevelers folgenden, nicht minder umfangreichen, mehrbändigen Werken über Machtverhältnisse in den Künsten, dem Buch der Könige und dem Pocahontas-Komplex, beide noch nicht abgeschlossen, entfaltet er eine unverwechselbare Schreibweise, die sich löst von wissenschaftlichem Vokabular und Duktus, vielmehr persönlich, manchmal autobiografisch und bisweilen umgangssprachlich vorgeht. Er zeigt durchaus, wo es ihm passend scheint, dass er alle relevante Fachliteratur kennt und verzichtet auch nicht auf wissenschaftliche Begriffe. Das lässt die kleine Polemik im aktuellen Nachwort gegen inflationären Gebrauch von Literatur oder kulturwissenschaftlichem Vokabular ein wenig wohlfeil erscheinen. Aber geschenkt. Tevelites speziellem Sound kann man leicht folgen, zumal dann, wenn er Bergwerke von Material zum Sprechen bringt. Maßgeblich unterstützt durch seine virtuose Handhabung und Montage von vielfältigem Bildmaterial, das nicht nur dem Thema zeitgenössisch ist, sondern auch die ganze Bandbreite der populären Kultur einbezieht. Die Männerfantasien sind gleichzeitig Kulturgeschichte, kritische Theorie und manchmal auch eine Art Prosagedicht. Zusammen eine Studie über die faschistische Männlichkeit, eine psychopolitische Untersuchung der autoritären Männlichkeit, die es sich mit großem Erkenntnisgewinn für die gegenwärtige Situation zu lesen lohnt. Tevelites Fokus liegt auf den Freikorps, den rechtsextremen Milizen, die sich nach dem Ersten Weltkrieg in ganz Deutschland zusammengeschlossen haben. Diese Freikorps bestanden größtenteils aus Veteranen, die sich durch den Ausgang des Krieges verloren und gedemütigt fühlten. Sie schlugen 1919 den Spartakistenaufstand nieder, bekämpften erfolgreich die kurzlebige Bayerische Räterepublik oder kommunistische Aufstände im Baltikum. Viele dieser Männer, von denen etliche herausragende Stellungen im nationalsozialistischen Staat fanden, haben geschrieben. Sehr oft. Tevelite unterzieht das riesige Korpus von Freikorps-Literatur seiner Exegese. Er findet Bilder der Intimität, Hybridität, des Überschreitens von Grenzen, die obsessive Thematisierung von Schmutz, Unordnung und Fluidität. Eindrucksvoll das Kapitel Ströme im ersten Band der Männerfantasien, dessen Lektüre auch für die heutige Rede von den Flüchtlingsströmen aufschlussreich ist.
Sie hatte Blut, das aus ihren Augen kam, Blut, das aus ihr kam, wo auch immer.
Ein Satz, den auch Tevelite hätte zitieren können. Tatsächlich aber wurde er von Donald Trump gesagt, 2015 während des Präsidentschaftswahlkampfs über die Fox-Moderatorin Megyn Kelly, die ihn während einer Fernsehdebatte mit Nachdruck befragte. Trumps bizarre Menstruationsanspielung deutet darauf hin, dass er sowohl auf die Körperfunktionen von Frauen fixiert, als auch von diesen angewidert ist. Wiederholt hat er auch bei Twitter negative Kommentare über Frauen und ihr Aussehen veröffentlicht. Nun ist das nicht das, was Tevelite als soldatischen Mann identifizieren würde, aber dieser Archetyp ist für ihn auch nur die extremste Inkarnation pathologischer, konstitutiv frauenfeindlicher Männlichkeit. Keine Lösung, aber eine Losung für das, was man mit dieser erschreckenden Lektüre anfangen könnte, gibt Tevelite am Ende seines neuen Nachworts. Gegen den Hass und gegen die Mörder und die Gewalt empfiehlt er, ein Liebesleben zu finden, als Normalverhalten zusammenlebender Zivilisten. Für ein Leben, das nicht an Vokabeln allein hängt wie Würde und Respekt, sondern das die Menschenkörper ernst nimmt und die Haut als wirkliche Grenze, als Menschenrecht der Unversehrtheit gegenüber allem, was nicht gewünscht wird.
Haut, die berührbar ist, wo gewünscht, gegenseitig. Make love, not war.
Das Motto von Klaus Tevelite, Autor der neu aufgelegten Studie Männerfantasien, erschienen im Berliner Matthes & Seitz Verlag. 1200 Seiten, kosten 38 Euro. Und das war unser Buch der Woche hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon des sonntäglichen Büchermarkts verabschiedet sich Hubert Winkels.